Und selbst als ich dann hinterher in Bonn war, ja, gab es da keinerlei Anleitung, was dazu geführt hat, dass ich dann halt mein Bro-Training teilweise noch nach der Schule vorm Teamtraining gemacht habe, dann erstmal einen fetten Leg-Day weggeballert und dann mit absolut zerstörten Beinen überhaupt erst ins Training. Also
optimale
Voraussetzung.
Optimale Leistung. Ja.
So geil, er meinte direkt so, ja Kevin, du bist doch der Moderator, oder? Und so, hä, wieso? Und er so, ja, er ist Moderator.
Ja, ich bin's auf jeden Fall nicht.
Also Kevin, auf geht's. Also aber grober Aufbau.
Seid der richtige Beginner.
Jeder stellt sich irgendwie mal, Junge, wir sind Überbeginner.
Ja. Nennt den Post.
Also Podcast. Grober Aufbau ist was. Beginners. Jeder stellt sich erstmal vor, dann quatschen wir ein bisschen. Darf Lars sich vorstellen, wie er überhaupt zum Krafttraining gekommen bin. Ja. Und quasi Bezug Basketballtraining, Krafttraining, dies, das, was er so gemacht hat.
Passt. Gutes Intro, dann stelle ich mal vor, Moritz.
Was? Ach, das läuft schon.
Ach, läuft?
Das läuft schon jetzt. Also willkommen beim Young Strength Coaches Collective Podcast.
Moritz stellt sich vor. Das hört man von
dir? Das hört man, definitiv.
Echt? Ja. Hallo. Ich bin Lift You Up. Abonniert meinen Kanal.
Abonnieren und mutieren.
Okay. So, jetzt serious, weil jetzt ist ja Podcast-Time.
Young Strength Coaches Collective Podcast und unsere Aufgabe ist es einfach, oder wir nehmen uns vor, Strength Conditioning in Deutschland einen Ticken besser zu machen durch unseren Podcast. Unser Wissen nach sind wir so der Einzige, den es bisher gibt. Wollen es mit vielen Gästen machen, wollen viele Leute dazu einladen, mit denen darüber diskutieren, über Ideen, Ansätze, was man besser machen könnte in Deutschland, besonders auch im internationalen Vergleich. Das ist unser Ding.
Ja, Stichwort international. Julia, dann mach doch du den Anfang, stell dich einmal kurz vor.
Ich bin Julia?
Ja, also ich bin die Julia. Ich komme aus den Staaten und ich war vorher ein NCAA Strength and Conditioning Coach mit Swimming und Fußball und ein paar andere. Ich habe auch meine eigene Firma, White Line Performance Group, also Hauptsache, ich bin eine Strength and Conditioning Coach, CSCS, und derzeit auch eine Studentin an der Uni für Sportpsychologie, an der Deutschen Sporthochschule, und ich probiere einfach alles wirklich zu verbinden, alles zusammen, und in den Staaten ist es so, dass das Strength and Conditioning und auch Sportpsychologie ein paar Schritten vor Deutschland ist. Und
ich fühle mich generell so minderwertig gerade. Ich weiß, geht's noch nicht.
YouTube auch.
YouTube-Fame reicht.
YouTube auch.
Ja. Moritz, next up.
Gut. Go. Ich bin der Moritz. Ich arbeite im Rhein-Gym in Köln, mache ein duales Studium und bin nebenbei auch als Personal Trainer aktiv. Da arbeite ich zum Beispiel mit der Jugendmannschaft bzw. der U19-Mannschaft der Cologne Crocodiles zusammen und dann noch ein paar anderen Footballspielern und anderen Leuten aus dem Kraftsportbereich.
Ja, ich bin Kevin. Ich habe mein eigenes Projekt unter dem Namen Develop Athletes begründet, eigentlich letztes Jahr. Bin ansonsten Student an der Sportschule in Köln, genauso wie Julia, aber unter dem Bachelor Sport und Leistung, den ich bald abschließe. Und ich bin eigentlich hauptsächlich tätig im American Football als Athletiktrainer dort in der ersten Liga mit den Crocodiles und unterstütze auch den Moritz mit der U19. Ein bisschen bin ich noch in der U16 mit drin und bin auch dabei, jetzt momentan mein Coaching ein bisschen zu erweitern. Habe einige Athleten mittlerweile aus ganz Deutschland in verschiedenen Sportarten, die ich per Online-Coaching unterstütze. Ja, und dann haben wir noch jemanden hier neben uns sitzen. Und das ist Lars.
Genau gesagt, sitze ich vor dir. Ich bin.
Danke.
Ich bin Lars. Als einziger nenne ich mal mein Alter. Ich bin 27 Jahre alt, habe in Frankfurt an der Goethe-Universität. An der Goethe-Universität Frankfurt. Sportwissenschaften studiert und habe während des Studiums meinen eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Mit dem Namen Lift You Up. Und jetzt bin ich mit der Uni durch. Und da ich aus Köln komme, kamen Gespräche zustande, im Rhein-Gym in Köln tätig zu werden. Und das ist jetzt für mich der nächste Schritt. Und derzeit ist mein Status, ich würde sagen, oder wie ich es so gern sage, arbeitslos, selbstständiger, influenzierender YouTuber.
Ja.
Ist ja geil. Du hast nicht nur einen YouTube- und einen Sportwissenschaftshintergrund, sondern du hast auch einen leistungssportlichen Hintergrund, auf den wir heute ein bisschen näher eingehen wollen. Wie sieht's da aus?
Achso, die Leute sehen nicht, dass ich nicke. Ja. Ja.
Wie sah deine Jugend aus in Bezug auf den Leistungssport? Was hast du da eigentlich gemacht?
Also erstmal ganz klassisch, wie viele, den klassischen Hintergrund vieler Sportler gehabt, dass man als Kind sehr viele verschiedene Sportarten gemacht hat, so wie jeder Junge in Deutschland wahrscheinlich mal mindestens auf der Straße angefangen hat, Fußball zu spielen. Und was gab es noch? Schwimmen, Judo habe ich eine ganze Zeit lange gemacht. Und was man mir in der Regel nicht ansieht, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, Leistungsturnen als Kind. Und nebenbei noch Skaten, wenn man das jetzt noch als Sportart mit reinrechnen würde. Auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächertes Feld. Und irgendwann hat sich das dann, hat sich alles so rauskristallisiert, dass Basketball für mich so als meine Hauptsportart, an der ich immer am meisten Spaß hatte, hängen geblieben ist. Hatte dort auch Profi-Ambitionen, wie jeder kleine Basketballer in Deutschland hat man den Traum von der NBA, bis man dann die harte Realität kennenlernt, wie hart es ist, überhaupt Profi zu werden und erst recht in die NBA zu kommen. Ja, kann man das Ganze noch ein bisschen spezifizieren? Was möchtest du genau hören?
Ja, unser Thema soll ja allgemein im Podcast sich hauptsächlich um Athletiktraining, Strength Conditioning über dem Überbegriff handeln. Und was uns da einfach super interessiert ist, wie sah das bei dir in deiner Jugend aus? Gab es einen Athletiktrainer im Verein? Hast du da was gemacht? Hast du dich selbstständig drum kümmern müssen? Wie sah das aus?
Und hast du eine Barbe benutzt? Vor Update sozusagen.
Ja, das auf jeden Fall. Grüße gehen auf jeden Fall, ich denke nicht, dass das hören wird, aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an meinen U16-Coach Sascha Laufenberg. Ich habe damals in Hennef angefangen zu spielen, das ist hier in der Region von Köln. Und Hennef war immer so eine Plattform für, eigentlich gab es immer ein paar talentierte Spieler, die da rumgelaufen sind, aber der Verein war einfach nie groß genug, dass man über Hennef selbst irgendwie in eine Profiliga hätte rutschen können. Aber es ist recht schwierig zu beschreiben. Den Sascha, mein Coach damals, erwähne ich jetzt deshalb, weil er im Gegensatz zu anderen Coaches auf Athletiktraining mit am meisten Wert gelegt hat. Das war halt eine sehr, wenn man sich jetzt irgendwelche Guidelines vorstellt, wie Athletiktraining funktionieren soll, dann würde ich nicht sagen, dass er sich daran gehalten hat. Also er hatte auch definitiv nicht den Hintergrund, wie man wirklich ein effektives Athletiktraining gestaltet. Aber trotzdem hat er da sehr viel Wert drauf gelegt, hat es in seinem Rahmen das Bestmögliche draus gemacht. Und ich frage mich manchmal, wie ich mich athletisch entwickelt hätte, wenn ich das nicht mitbekommen hätte, was er mit uns gemacht hat, weil er auf Sachen wie Sprints und oder Intervallsprints, viel Arbeit mit Seilspringen und keine Ahnung was. Er hat uns generell für alles bestraft mit Liegestützen, was wir im Training verbockt haben oder wenn wir zu spät gekommen sind, mussten alle Liegestütze machen, pro Minute irgendwie 10 Stück oder was auch immer. Und da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Im Verein selbst war auf jeden Fall aus spieltechnischer Ebene, also in Sachen System, Laufen und so weiter, da wurde allein deswegen nicht so viel Wert drauf gelegt, einfach weil man das mit Hobby-Sportlern, die einfach dann in der U16-Mannschaft ein bisschen zocken wollen, das war sehr schwierig umzusetzen. Aber wie gesagt, auf diesen Athletikteil hat er sehr viel Wert gelegt, das Beste daraus gemacht. Und das waren so meine ersten Erfahrungen damit. Aber ansonsten alles andere drumherum. Ich glaube, angefangen habe ich in ein Fitnessstudio zu gehen mit 15. Ich habe da irgendwie den Vertrag meines Bruders übernommen.
Und dann erstmal Bro-Style? Oder?
Absolut Bro-Style für die nächsten acht Jahre oder so. Aber was ich halt schon immer konnte oder was ich relativ schnell gelernt habe, ist halt sich anzustrengen. Also egal was du machst, halt 100% dabei zu geben. Und das hat sicherlich auch den Unterschied gemacht. Oder im Hinblick auf meine eigene Entwicklung problematisch war halt eher, dass der Ursprung, weswegen ich überhaupt damit angefangen habe, war der, dass mein Vater zu mir gesagt hat, ey Jung, noch auf Kölsch, wenn du bei den Big Boys mithalten willst, musst du halt ein bisschen schwerer werden, ein bisschen muskulöser, schneller und so weiter. Und eine Anleitung gab es von niemandem, also im Jugendsport, im Basketball. Ich glaube, das kommt mittlerweile so langsam. Es gibt Vereine wie Leverkusen und so weiter, die da, glaube ich, ein bisschen mehr Wert drauf legen. Zumindest war das meine Wahrnehmung damals, dass irgendwie die Leverkusener Spieler alles so Mutanten waren und die uns einfach jedes Mal zerstört haben. Und du dachtest, ey, was packen die in ihr Essen? Aber also es gibt es schon, aber bei uns war das definitiv nicht der Fall. Und selbst als ich dann hinterher in Bonn war, ja, gab es da keinerlei Anleitung, was dazu geführt hat, dass ich dann halt mein Bro-Training teilweise noch nach der Schule vor dem Teamtraining gemacht habe, dann erstmal einen fetten Leg-Day weggeballert und dann mit absolut zerstörten Beinen überhaupt erst ins Training. Also,
perfekt, optimal.
Perfekt, optimale Voraussetzung.
Optimale Leistung.
Ja. Ja. Auch teilweise vor dem Spiel und total bekloppt, aber es aber an hart trainieren. Daran hat es auf jeden Fall nicht gescheitert. Insofern, wenn man das ganz zusammenfassen möchte, an sich mit dem Thema Athletiktraining bzw. Athletik in Kontakt gekommen, allein über den Sport, aber keinerlei Anleitung gefunden. Das war ein richtig dicker Chili, was ich nur gesagt habe. So. Also für die, die es jetzt gerade mitbekommen haben, meine Nase ist zu. Keine Anleitung erfahren, aber ja, man ist in den Kontakt gekommen und
Ich finde das extrem, wie die Differenz einfach zwischen Deutschland und den USA in dem Fall ist, weil wenn ich jetzt anschaue, unsere Importathleten, die wir bei den Crocodiles haben, die haben von der Highschool an übers College haben die ständig Betreuung gehabt durch einen Strength Conditioning Coach und der hat denen wirklich exakt vorgeschrieben, was sie zu machen haben und was sie durchzuführen haben in jeder Trainingsphase. Und wenn ich mir in Deutschland das anschaue, ist es halt einfach so, du kommst mit 15, 16, 17, kommst du vielleicht in eine höhere Liga, wechselst in einen anderen Verein, wie es bei dir war. Und dann wird gesagt, ja, du musst halt selber dafür sorgen, dass du jetzt fit wirst, selber dafür sorgen, dass du dir deinen Platz erkämpfst. Wir haben jetzt keinen, der das unbedingt für dich machen kann. Deswegen schau einfach mal, wir haben genug Auswahl, entweder du packst es oder packst es halt nicht. Ja. Und diesen Unterschied finde ich einfach so extrem. Wobei auf der anderen Seite, die in den USA haben gar keine Ahnung, wie die sich selbst um sich selbst kümmern sollen. Also wenn die jetzt bei uns hier im Gym sind, wir haben jetzt zwar einen da, einen Spieler da, der so ein bisschen sich darum kümmert, weil er auch mal als Praktikant Strength Conditioning Coach oder Praktikum als Strength Conditioning Coach gemacht hat und ich unterstütze die Jungs auch dabei bei der ganzen Sache. Aber wenn die auf sich allein gestellt sind, die trainieren einfach bro-mäßig irgendwas, was die schon mal gemacht haben. Also auch die wissen gar nicht so recht, was sie machen sollen, weil die halt von vorne bis hinten den Hintern bewudert bekommen haben. Aber selbst das finde ich immer noch besser, als wenn du jemandem sagst, so, kümmere dich selber drum, geh ins Studio, mach was.
Ja. Dann, hä?
Also ich habe einen U16-Spieler, das will ich nur kurz einwerfen, ich habe einen U16-Spieler jetzt betreut, der hat ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft bekommen und ich habe ihn dann gefragt, als wir dann angefangen haben, das 1:1 zu trainieren zu machen, was machst du denn eigentlich im Studio? Also ja, Butterfly und die Bauchmaschine, weil das ist da, wo ich abnehmen will. Da dachte ich so, okay, gut, müssen wir eventuell nochmal hier und da ein bisschen was ergänzen und dann können wir mal das richtige Training anfangen. Ja, aber so ist der Stand, tatsächlich. Ja,
ja mit Starten ist wirklich für jede Sportler, definitiv in College Athletics, in NCAA Athletics oder auch, würde ich auch sagen, in High School, jede Training-Session ist schon geschrieben, gegeben, es ist wirklich alle da. Und dann, das ist, keine Ahnung, Morning Lift sozusagen, also vormittags und dann Mittagstraining mit der ganzen Mannschaft und dann danach zweite, dritte Session, also alleine.
Aber sollte man nicht meinen, wenn das Training halt schon so vorgegeben ist, dass der Athlet dann auch einfach eine gewisse Vorstellung davon hat, was sinnvoll ist? Also ja. Wenn ich weiß, ich habe meinen Trainingsplan und der schreibt mir dreimal die Woche Kniebeugen vor, also in irgendeiner Art und Weise, dann ist es ja zunächst mal das, womit ich arbeite und was ich als gegeben annehme und was für mich ja das Richtige ist in dem Moment. Insofern werde ich das ja auch weitermachen in einem gewissen Ausmaß, selbst wenn ich nicht mehr betreut werde. Insofern.
Ja. Ja. Na gut, definitiv, da hast du recht. Also die trainieren schon mal deutlich besser als viele, weil die wenigstens überhaupt was machen. Mhm. Ja, es muss am Ende auch nicht perfekt sein. Wir können ja ewig über das perfekte Programming sprechen, das wird es niemals geben. Aber so, Hauptsache, sie machen halt etwas und sie machen die Basics richtig.
Ey, dann,
genau.
Die Jungs.
Ja. Das ist halt schon mal eine gute Grundlage und da hast du definitiv recht, haben die schon einen Vorteil gegenüber vielen Jungs, die ich hier so in Deutschland getroffen habe.
Also, eine kurze Rede über Foundations. Hast du die Foundations geübt? Also vorher, ich meine Squat, Hinge, Push-Pull und Carry und sowas. War das,
ich weiß gerade nicht mal, was ein Hinge ist.
Deadlift sozusagen.
Okay, ich sage mal so, ich habe es versucht. Ja. Für mich war eigentlich relativ früh YouTube dann eigentlich auch schon, also für mich selbst eine Anlaufstelle.
Markus,
da gehöre ich zu den
Co.
Ja, ganz klar Ronnie Coleman und Co. Und wenn man
yes, Classic.
Und das war definitiv das, woran man sich orientiert hat. Und hinterher so, wann haben Micha Janic und Co. und Herr Garniel Mildner.
Ich glaube, 2010, 2011 kam so richtig auf.
Das war auch die Reiser Zeit,
und so. Ja.
Ja.
Also auch als es in der deutschen Szene so ein bisschen angefangen hat, da hat man sich auch noch orientiert. Irgendwann ist das komplett weggefallen, sobald die ganzen Amerikaner auch im Bereich Powerlifting und so weiter aufgekommen sind, habe ich nur noch das geguckt, was auch wahrscheinlich die bessere Wahl war.
Jetzt kannst du sehr, sehr gut Englisch reden.
Ja, cool. Was das Englischsprechen angeht, okay, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das ist generell so ein Kulturding, wenn man als Basketballer in Deutschland aufwächst,
ja, auch.
Mit der ganzen Hip-Hop-Kultur und so weiter. Also ich glaube, ich kenne keinen Basketballer, der nicht einigermaßen so flüssig. Ja, das sowieso.
Drop the beat.
Aber was war die ursprüngliche Frage?
Ob du die Basics
gibst. Genau, wie gesagt, ich habe es versucht, aber es war, ja, ich bin eher kläglich dran gescheitert. Das Witzige war, dass ich definitiv 100% einer von denjenigen war, der am maximalen Punkt seiner Ignoranz dachte, er hätte die meiste Ahnung. Und ich habe damals schon angefangen, Leute in dem Gym mit 18, 19, das Grüße gehen raus an die Inhaber von Seven in Hennef, dort schon angefangen, so Semi-Leute zu trainieren, also ihnen einfach zu sagen, ja, mach dies und jedes. Und wenn ich so zurückschaue, naja, ich bin froh, dass sich, glaube ich, niemand verletzt hat. Aber ich hatte auch weil ich vorhin vom Leg Day sprach, den Leg Day habe ich eigentlich nur so alle paar Wochen mal gemacht, weil ich habe ja unter der Woche ansonsten Basketball gespielt, das heißt, ich brauchte sonst keine Beine trainieren,
das reicht ja. Gott.
Ansonsten habe ich eigentlich immer so ein Push-Pull, das war eigentlich gar nicht so schlecht, ich habe ansonsten immer Push-Pull trainiert, immer nach dem Motto, Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps und das dann halt zwei, dreimal die Woche und das ist eigentlich so, wenn man es vergleicht, gar nicht mal, zumindest für den Oberkörper, gar nicht so schlecht gewesen. Und und irgendwann lief dann der ein oder andere Powerlifter, der zu dem Zeitpunkt schon Powerlifting gemacht hat, im Gym rum, der dann 180 Kilo Kreuzheben gemacht hat und das war schon...
Was das?
Wow!
Nicht gleich, dass die Bandscheibe direkt
rausfliegt.
Ja. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das immer wieder ein Catcher ist. Also wenn jemand wirklich viel Gewicht bewegt, ist das die erste Person, Also sei es, die Person ist sehr muskulös, das sowieso. Aber auch wenn jemand einfach schlichtweg viel Gewicht bewegt, ist das direkt erstmal die erste Person, die du ansprichst. Und das kann in dem Fall dann auch, ja, in meinen Augen war das richtungsweisend, einfach weil ich dann auch mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die, ja, einfach da ich Powerlifting gar nicht mal für Powerlifting an sich als super besser als alles andere halte, aber einfach weil da mit dem Sport an sich für mich einfach Trainingsmethoden einhergehen, die sinnvoller sind in meinen Augen als andere. Ja.
Also ich denke, da können wir auch mal, oh Gott, was soll ich sagen, auch über das Thema Evidence mal sprechen, denn selbst wenn derjenige überhaupt gar keine Ahnung hat über wissenschaftliche Erkenntnisse, der verdammt stark geworden ist, der muss schon verdammt viel richtig gemacht haben in dem. Deswegen, ich denke, von den Leuten kann man sich einiges abholen. Und ja. Ich denke, das wird dich auch viel beeinflusst haben, so in deiner Karriere. Aber um Moritz mal einzubinden, der die ganze Zeit überhaupt nichts sagen will, der hat gestern einen ganz geilen Post zum Thema Powerlifting und Sport oder Athletik gemacht. Weißt du, magst du vielleicht mal was zu beitragen?
Ja, Lars hat jetzt gerade schon gemeint, von wegen, dass man jetzt Powerlifting nicht unbedingt als den sozusagen überragenden oder überliegenden Sport oder Trainingsmethode ansehen soll oder muss oder wie auch immer. Aber das ist ja auch das, wo wir jetzt auch so persönlich schon oft drüber geredet haben, zum Beispiel mit Julia, ist halt immer so dieses Stichwort mit den Basics. Und wenn man jetzt mal ganz grundlegend sagt, was ist überhaupt Powerlifting, ist es halt Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, muss man halt dann ganz einfach immer so ein bisschen sehen, inwieweit das halt Einfluss auf alle möglichen anderen Dinge hat, sei es jetzt eben Hypertrophie oder eben auch Sportperformance. Ja, und dazu habe ich gestern ein paar ganz nette Sachen geschrieben. Vielleicht magst du einfach mal irgendwie dazu ein bisschen was?
Jetzt darf ich wieder reden, oder was?
Ja, einfach so ein bisschen was sagst du dazu, zu der Thematik? Also ich meine, du bist ja jetzt selber jemand, der seit 2 Jahren, 3 Jahren die Cologne Crocodiles jetzt als Athletiktrainer betreut. Was würdest du denn persönlich sagen, so inwieweit siehst du Benefits von jetzt eben in Anführungsstrichen Powerlifting-Training für eine On-Field-Performance?
Also grundlegend, um mal kurz von der On-Field-Performance wegzukommen, den Leuten ordentliches Squat beizubringen, ordentlichen Benchpress, ordentlichen Deadlift beizubringen, hat nicht nur einen Vorteil eventuell auf die On-Field-Performance, sondern auch ihr ganzes Leben lang, wenn sie trainieren. Denn wenn sie mal ordentliche Grundübungen lernen und dadurch eventuell ihr ganzes Leben relativ verletzungsfrei bleiben können, dann habe ich schon verdammt viel erreicht. Wir müssen also nicht nur diese kurzfristige Sache sehen, und ich will jetzt auch nicht Powerlifting als das absolute Muss für jeden hinstellen. Ja, alles kann, nichts muss, auf Lars Video Bezug zu nehmen. Aber ich finde es schon eine ganz, ganz wichtige Sache, diese grundlegenden Muster jemandem beizubringen, einfach nur aus der Sicht her, damit er gesund bleibt für sein ganzes Leben, auch nach dem Sport. Aber, und um jetzt auf On-Field-Performance zu gehen, Squat, Deadlift, Benchpress sind einfach die Grundlage oder grundlegenden Bewegungen, aus denen wir ganz viele Assistenzbewegungen, aus denen wir ganz viele spezifischere Sachen einfach entwickeln können. Deswegen, für mich war es sehr wichtig, sowohl in der ersten Mannschaft als auch bei uns beiden mit der U19, dass die diese Bewegungen erstmal kennenlernen und dass wir auf diese Bewegungen aufbauen. Und das war mindestens 2, 3, 4 Monate, wo wir wirklich uns nur um diese Grundübung hauptsächlich gekümmert haben, damit die sitzen. Und besonders bei der U19 habe ich wirklich das Gefühl, dass es denen einen riesen Benefit gebracht hat. Und wir müssen auch einfach mal jetzt sehen, beim nächsten Leistungstest, den wir dann, ich glaube, Ende Juli schon angesetzt haben, wie sich das Ganze ausgezahlt hat oder auszahlen wird. Und ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass die Jungs einen ganz, ganz großen Leistungsvorteil davon haben.
Können wir kurz Powerlifting erklären? Also ich meine, in Sportperformance meint ihr nur diese Patterns, also die Patterns von Powerlifting, oder absolut Powerlifting, das ist es?
Nein, Patterns. Okay. Also bin ich jetzt...
Ja, also es würde jetzt auch einige Leute geben, die argumentieren, dass wenn jemand nicht an Powerlifting, an Kraft-Dreikampf-Wettkämpfen teilnimmt, dass er dann kein Powerlifter ist. Ne? Mhm. Und da kann man sich auch ewig drüber streiten.
Weil du bist wirklich eine Powerlifter, Wir sind kein Powerlifter, aber außerdem...
Das ist halt
das
so das
ist,
Ding,
das vielleicht liegt es nur daran. Jetzt, das ist beispielsweise jetzt gerade eben diese Diskussion. Beispielsweise ich persönlich nenne mich auf gar keinen Fall ein Powerlifter. Da streite ich auch immer ganz schnell ab, wenn Leute das zu mir sagen, weil ich schlichtweg noch keinen Wettkampf gemacht habe. Also ich trainiere darauf hin, Ich habe das auch definitiv vor, dieses Jahr zu machen. Allerdings habe ich das bisher schlichtweg nicht gemacht. Das heißt, ich persönlich, ja, ich trainiere darauf hin. Allerdings habe ich diesen Sport, also im Sinne von Wettkampf, ganz einfach noch nicht aktiv gemacht.
Das Aber Problem. Das ist witzig, weil ich 2 Wettkämpfe durch USAPL gemacht habe. Ich bin auf gar keinen Fall ein Powerlifter. Also es ist nur ein Name-Game sozusagen. Aber
ja, das ist halt auch das Ding, dass, oder weswegen ich generell oft nicht gerne mit Labeln um mich schmeiße, einfach weil Menschen, wenn sie ein Label hören, dann natürlich auch mit diesem Label direkt bestimmte Eigenschaften verknüpfen, ja, und die auf dich projizieren, obwohl die vielleicht gar nicht so akkurat sind. Und deswegen versuche auch, wenn ich mich schon eher als Powerlifter beschreiben würde, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten ziemlich weak bin. Aber ja, am Ende des Tages versuche ich mich doch eher, ja, breiter aufzustellen und zu sagen, ich bin ein Kraftsportler. Ich
Absolut.
Übernehme ja. diese Patterns, ja. Wie du schon sagst, und halte sie einfach für sinnvoll. Aber ich versuche mich auch nicht zu sehr daran aufzuhängen. Und am Ende des Tages denke ich sowieso, das ist jetzt sowieso eine Sache, über die man sprechen kann. Was ich halt immer wieder sehe, ist auch, dass einfach Menschen, was ja auf der einen Seite cool ist, dass sie von dem Sport oder von dieser Art zu trainieren so fasziniert sind, dass sie ihr gesamtes Leben daran ausrichten, aber dadurch halt auch wieder ihr, wenn wir in den psychologischen Bereich gehen, ja, mit einer schlechten Trainingseinheit auch wieder, ja, den Rest ihres Lebens darauf projizieren, ja, und aus einer Sache, die eigentlich auch mental und körperlich gut für sie sein sollte, etwas machen, was ihnen schaden kann, ne? Und kann man jetzt noch viel weiter auffächern, aber das ist so für mich der Grund, weswegen ich versuche, mich nicht zu krass in eine Schublade stecken zu lassen, sondern zu sagen, ich nutze diese Patterns, ich betreibe Kraftsport, und am Ende des Tages ist es mir persönlich am wichtigsten, dass, ja, dass ich eine gewisse Kompetenz in dem, was ich mache, an den Tag lege und dadurch halt eben auch Spaß an der Sache habe und gleichzeitig was Gutes für mich tue oder für andere.
Okay, dann jetzt vielleicht ganz kurz zurück zu Julias eigentlichen Frage, wo wir gerade gesagt haben, quasi Powerlifting für Sportperformance. Das heißt, was meint man überhaupt mit diesem Satz sozusagen? Also meint man jetzt sozusagen nur die Übungen oder meint man tatsächlich jetzt speziell diesen Sport? Das war ja deine Frage, oder?
Ja,
ja,
ja, genau.
Also beispielsweise, ich habe gestern in meinem Post ein bisschen Bezug darauf genommen, quasi welchen Benefit könnte zum Beispiel eine Low-Bar-Kniebeuge jetzt eben für On-Field-Performance haben. Ich habe dann halt beispielsweise ein bisschen drüber geschrieben, dass wir halt bei einer Low-Bar-Kniebeuge durch das weiter unten liegende Gewicht und dieses nach hinten setzen, nenne ich es jetzt mal, eben eine stärkere Hüftbelastung haben. Das heißt, mehr hintere Kette, eben mehr Rückenbelastung entsprechend, mehr Glutes, mehr Hamstrings und so weiter.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht. Und dass das eben entsprechend eben, ja, für eine Kontaktsportart, das heißt beispielsweise irgendwie Lineman im American Football, unter Umständen vielleicht einen Benefit sogar haben könnte.
Ja, aber das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist besonders im Sport, wie das spezifisch angehen. Also klar, Basics sind absolut notwendig und wichtig, aber sobald ich aus diesen Basics raus bin, muss ich assess, not guess.
Das war ja auch mein Punkt.
Ja, ja, genau. Ja. Und da muss ich halt einfach schauen. Ich habe zum Beispiel in 2 Wochen habe ich jemanden da, der 280 Kilo deadliften kann und ich weiß nicht, wie viel in der Kniebeuge macht, aber der kriegt es nicht aufs Feld. So, ja. Und da muss man einfach schauen, wo kriegen wir die Stellschrauben jetzt nochmal hin? Wenn wir zum Beispiel machen wir dann so ein Force Velocity Profiling mit ein paar Loaded Jumps, mit Sprints und schauen uns einfach mal an, so wo steht er einfach. Und ich kann mir schon ziemlich denken, dass er sehr, sehr kraftdominant sein wird und das einfach im Speed-Bereich, ihm ein paar ballistische Übungen reinzubringen, ein bisschen Plyometrie reinzubauen, ihm einfach auch viel, viel Benefit bringen wird, weil er halt die letzten 2-3 Jahre wirklich sehr, sehr Powerlifting-orientiert trainiert hat. Was an sich nicht schlimm ist, aber was irgendwann an einem Punkt dann nicht mehr den Benefit irgendwie hat, den er sich vielleicht
vorstellt. Kommt ja auch schlichtweg hinzu, dass man auch betrachten muss, oder wenn man gerade diesen spezifischen Anteil von Sportarten anschaut. Powerlifting ist eine sehr langsame Sportart.
Ja.
Du machst nichts darin schnell. Ne? Ja. Es sei denn, du machst halt bewusst Speedwork, aber auch das sehr, ja, es gibt, klar gibt es Leute, die auf sowas mehr Wert legen als andere, aber das machst du nicht oft. Und,
ja. Aber sonst alle 9 Wiederholungen, ja, dauert, keine Ahnung, 3 Minuten.
Ja,
das, insgesamt. Ja. Fertig. Durch.
Das ist keine schnelle Bewegung. Und deswegen muss man da, ja, gerade wenn es um Spezifität, um Kraftspezifität und überhaupt Bewegungsspezifität, alles im Sport ist hammerspezifisch, ja, kannst du diese Überträge einfach nicht schaffen. Also die Basics sollten da sein und da sind wir uns alle einig und eigentlich sind wir uns überall einig.
Ja, also ich meinte bei meiner Frage, also ich meinte mit Baseball zum Beispiel, also in die Offseason, wie du gesagt hast, ja, definitiv Powerlifting, bigger squat, bigger deadlift, bigger push, horizontal and vertical, auch Pull, upper body pull, aber in Preseason und auch In-Season, das ist normalerweise im Baseball unilateral, weil das sind mega einbeinige, kann man sagen, also unilateral Sportart ist. Also das macht keinen Sinn eigentlich, Overhead zu pushen oder also Bankdrücken und sowas. Das macht keinen Sinn.
Zumindest nicht über Prävention hinaus.
Genau, das stimmt. Genau. Also, und dann wieder in die Off-Season, ja, definitiv. Powerlifting, das geht gut. Stärker, 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 aber außerdem geht es nicht. Also ich meinte bei Pattern, du kannst immer diese Patterns nutzen, also ich meine, Lower Body Push, das ist auch Bulgarian Split Squat oder Jump oder Boom, Boom, Boom. Also gibt es aber viel. Sprint, das ist auch eine, also es kommt darauf an, aber Powerlifting, Hauptsache ja definitiv für mich in Offseason und auch Preseason, muss immer stärker sein und dann außerdem Powerlifting geht. Also diese Powerlifting-Bewegung, ja, meine ich.
Ja. Geht ein bisschen. Ja. Ich finde es in Season auch sehr, sehr wichtig, dass man immer so ein bisschen auf die Regeneration des Sportlers achtet. Stimmt. Und zwar, ich kann halt, wenn ich jetzt nicht gerade so ein GPS-Tracking-System und alles mögliche technisch zur Verfügung habe, am Wochenende vom Spiel, kann ich schwer die Load einschätzen, die er hatte. So, und dann brauche ich auch einfach mal, oder muss ich auch offen dafür sein, dass mein Sportler sagt, Sonntag war Spiel, Dienstag, dass er den Plan nicht unbedingt vollständig so durchführen kann, dass wir das Volumen reduzieren müssen, dass wir eventuell Übungen abändern müssen, weil Schmerzen, dies, das. Und dass ich auch einfach mal offen dafür bin, zu sagen, dass ich das ein bisschen anpasse, wie die Situation ist. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt im Sport, dass wir letztendlich, das Krafttraining steht nicht über allem, sondern das Krafttraining ist ein ergänzender Faktor, den wir mit einbeziehen, den wir dann besonders in-season-mäßig versuchen, einfach einen Krafterhalt irgendwo zu schaffen. Aber wir wollen nicht auf Biegen und Brechen unser Trainingsprogramm durchziehen, sondern es geht hauptsächlich um die Performance, die am Wochenende abgeliefert wird. Ja. Und da ist eine Regeneration zum Beispiel ein ganz, ganz entscheidender Faktor für.
Ja, weil wenn es keinen Transfer hat, ist es total wertlos, sinnlos.
Allein deswegen ist es ja hammerschwer, überhaupt davon zu sprechen, zu sagen, man, ja, oder wenn man argumentieren würde, ich nutze Powerlifting in einem regulären Setup, also so wie ein Powerlifter trainiert, für meine Sport-Performance allein, ich werd nicht dreimal die Woche mit jemandem volles Volumen beugen, wie es ein Powerlifter für seine Sportart machen kann. Das ist einfach idiotisch.
Oder Leg Day vom Spieltag.
Ja. Ja.
Nicht mehr.
Ja.
Wie hast du zu Powerlifting gekommen?
Sehr gute Frage. Zunächst mal, also vorhin hatte ich ja schon angesprochen, dass dann der eine oder andere, der sich schon bewusster in dem Bereich bewegt hat, rumlief, mit dem man dann mal geschnackt hat, der dann gesagt hat, ja, mach Grundübungen, dies, das. YouTube war dann auch ein Faktor, aber ich glaube, am Ende des Tages waren es dann halt vor allem, und deswegen identifiziere ich mich persönlich sehr stark damit, waren es vor allem amerikanische YouTuber, wie ein Omar Issef oder wie sie alle heißen, Elliot Hulse, zu der Zeit ganz, ganz krasser Einfluss für mich.
Auf jeden Fall.
Heute ist er ein bisschen, ist er mir zu esoterisch drauf, und aber
das nur ganz kurz nebenbei, das hat ja hier sein Kollege sehr, sehr cool übernommen, jetzt unter dem Channel Overtime Athletes.
Der Mark Norek.
Ja, nee, klar. Nicht der andere, Chris.
Achso, ja, nee, nicht Mark Norek, hast du recht.
Chris Bernard, ich weiß nicht, wie er ist. Jedenfalls absolut empfehlenswerter Channel, macht auf jeden Fall Bock.
Ja.
Cool.
Also auf jeden Fall, YouTube war dann ganz, ganz großer Einfluss, auf jeden Fall.
Und wann hast du mit YouTube angefangen?
Angefangen habe ich Ende 2014, Anfang 2015. Mach das jetzt also seit bummelig 3,5 Jahren.
Mit welchem Ziel?
Es gab nie ein Ziel. Es gab, also mein allererstes Video hieß der Powerlifting-Trend aus den USA muss nach Deutschland, mit diesem langen Titel. Aber das war also ich glaube, vor mir waren dann halt natürlich Leute wie Tyson und so weiter, die Powerlifting schon mehr reingebracht haben. Ansonsten war ich aber, glaube ich, auch so mit einer, ja, ich will nicht sagen einer der ersten, dann kann man jetzt diskutieren, Brosep und Micha Janic und bla, die Jungs haben das auch alle natürlich schon gemacht und das hat man ja auch vorher dann schon gesehen. Und das waren alles Gründe für mich zu sagen, ey, ich will das auch machen irgendwie. Also eigentlich wie viele es wahrscheinlich, also generell viele, die YouTube schauen, vielleicht sagen, ja, so ein YouTube-Kanal wäre eigentlich schon cool. Moritz, wäre schon cool und dann denkt man halt darüber nach, aber irgendwo packt man das dann halt wieder in weg in seinen Kopf. Und aber dann gab es verschiedene Einflussfaktoren, Menschen um mich herum, die dann halt gesagt haben, ey, dann mach das doch auch, ne? Und die mich dazu gepusht haben, das halt auch wirklich umzusetzen. Und dann gab es für mich einfach einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, fuck it, ich fange jetzt einfach an. Man ist halt wie bei vielen Dingen oder Dingen, die man sich vornimmt, man hat irgendwie nie den Eindruck, man sei bereit dafür oder whatever. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt zurückschaue, ja, wusste ich auch echt nicht so viel, muss ich sagen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich halt trotzdem einfach gesagt habe, ich fange einfach an, ich mach das einfach. Und über die Zeit hat sich dann halt echt, ja, hat sich das Ganze für mich sehr stark weiterentwickelt, auch wenn ich immer für mich gesagt habe, ey, das ist einfach eine Sache, die mache ich auf der Seite. Ich habe halt, seit ich das mache, höchstens, ja, es gab Phasen, wo es mal mehr war, aber ansonsten höchstens einmal die Woche ein Video gebracht. Ich wusste, ich mache das für mich neben der Uni, einfach für mich, einfach weil ich Spaß dran habe. Dann war noch ein ganz großer Einflussfaktor die Fitness- und Bodybuilding-Märchengruppe, in die ich witzigerweise von einem sehr, sehr, sehr guten Freund von mir, liebe Grüße gehen raus an John, eingeladen wurde, weil es ihm auf den Piss ging, dass ich ihn die ganze Zeit genervt habe mit irgendwelchen Themen über Krafttraining. Und dann hat er mich dort eingeladen und hat gesagt, hier, nervt die Leute damit.
Und da war auch in der Gruppe. Ja.
Und über die Gruppe habe ich wiederum sehr verdammt, sehr intelligente und auch in dem Bereich sehr wissende Menschen kennengelernt, die ja das ganze Thema für mich nochmal, ja, auch was, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, aber ich muss sagen, echt in Sachen in Kontakt kommen mit Wissenschaft, mit der Methode, wie Praxis. Denkt man in der Wissenschaft, war diese Gruppe wirklich sehr entscheidend für mich. Heute ist sie, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Ich weiß es nicht mehr genau, weil irgendwann, ja. Aber egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall habe ich vor dreieinhalb Jahren mit YouTube angefangen.
So, Mo kommt jetzt zu den Takeaways der heutigen Folge und bitteschön.
Ja, einmal kann man natürlich Powerlifting-Training oder die Grundlagen Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken oder Überkopfdrücken, wenn man das dazu nehmen möchte, einmal als die entscheidenden Grundlagen sehen. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn man eben einen Jugendspieler hat, der eben noch keinen Kontakt mit Krafttraining hatte, dass man den erstmal dahingehend vorbereitet auf alles, was eben danach nochmal folgt an spezifischerem Krafttraining. Oder auch man hat jetzt jemanden, der, was weiß ich, schon seit 10 Jahren Fußball oder was auch immer spielt und vielleicht schon über 20 ist, aber trotzdem halt nie wirkliches Training betrieben hat. Das heißt halt nur, was wir vorhin gehört haben, Bauchpresse, Bizeps-Curls, Beinpresse, was weiß der Teufel. Und halt entsprechend da auch denjenigen vorbereitet. Und der zweite Takeaway ist dann vielleicht auch ein bisschen, dass man das Ganze im großen Rahmen sieht. Das heißt quasi, wo hat Powerlifting oder ich sag mal reines Krafttraining seinen Platz in einer Offseason beispielsweise. Wie Julia beispielsweise gemeint hat vorhin, dass man das am Anfang einer Offseason halt cool einbauen kann als eine Basis, dass man erstmal wirklich diese Kraft aufbaut und daraufhin gehend dann eben alles Weitere in der Offseason auf die bevorstehende Saison eben weitermacht.
Ja, und da würde ich auch auf jeden Fall noch hinzufügen, wieder dieser alles kann, nichts muss, Powerlifting, cool, das auf jeden Fall als Basis zu nutzen, aber es gibt durchaus auch Sportler mit Einschränkungen, wo wir einfach sagen können, so vielleicht ist das nicht der beste Start für dich, damit direkt zu beginnen. Und da müssen wir einfach das Individuum an sich betrachten. Das können wir natürlich bei allem, was Training betrifft, natürlich direkt raushauen. Aber letztendlich müssen wir es nicht jedem aufzwingen. Wir sehen es auf jeden Fall, es ist eine gute Grundlage.
Also ich würde halt den Punkt Erwartungshaltung halt irgendwie anbringen, dass du, ja, dass man sich halt bewusst ist, dass du Krafttraining dafür nutzt, einen Athleten besser zu machen, dass du ihn aber halt nicht zum Powerlifter machen wirst, ja. Und dadurch wahrscheinlich auch damit rechnen kannst, dass ein Athlet, was seine Kraftstandards angeht, wahrscheinlich in der Regel ein Intermediate-Lifter bleiben wird, ne? Weil alles darüber hinaus ist dann halt nicht mehr zwingend sinnvoll für ihn. Ne?
Damit wären wir auch am Ende unserer allerersten Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir werden uns demnächst wieder zusammensetzen für die nächsten Folgen, auch mit neuen Gästen, die wir euch bald ankündigen werden. Und natürlich, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir sind da sehr, sehr offen, was das ganze Thema betrifft. Schreibt uns da sehr, sehr gerne über Instagram oder alle anderen Kanäle, die wir verlinkt haben, an. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal zu unserer zweiten Folge des YSCC Podcast.
Tschüssi.
Ciao.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.